In dieser Folge habe ich Ergotherapeutin Erna Schöntaler zu Gast. Wir sprechen über das Thema Händigkeit und schauen unter anderem darauf, wie du eine unklare Händigkeit im Kita-Alltag erkennen kannst, wann aus Ernas Sicht eine Abklärung sinnvoll ist und geben dir Tipps, wie du die Handgeschicklichkeit im Kita-Alltag spielerisch fördern kannst.
Wir sind Julia Bauschke und Sabine Hanstein, zwei der Autorinnen des Förderprogramms Piratenreise. Wir sind überzeugt davon, dass eine gute Vorbereitung auf die Schule nicht am Tisch und auf dem Papier stattfinden, sondern an der natürlichen Neugier der Kinder und ihrer Spiel- und Bewegungsfreude ansetzen sollte. In unserem Podcast dreht sich darum alles um ein bewegtes Lernen. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Heute widmen wir uns einem Thema, von dem ich weiß, dass es wirklich für einige Erzieherinnen, Erzieher oder generell unsere HörerInnen total interessant ist, gerade im Kita-Bereich, gerade im Vorschulbereich. Wir widmen uns nämlich dem Thema Händigkeit, Linkshändigkeit, Rechtshändigkeit, Beidhändigkeit, Mischformen. Ich habe eine Expertin eingeladen, Erna Schöntaler. Uns verbindet, dass wir beide Ergotherapeutinnen sind. Was uns unterscheidet, Erna ist spezialisiert auf das Thema Händigkeit, ich nicht. Wir hatten das durchaus bei uns in der Ausbildung als Thema angekratzt, aber es ist ja schon eher ein Thema, wo man sich mehr auch vertiefen darf, wo es wirklich ganz viel Fachwissen auch zu gibt. Und Erna hat sich dazu spezialisiert. Vielleicht ein paar Worte zu Erna. Und Erna, du ergänzt mich gerne, ja. Du bist, wie ich eben schon gesagt habe, Ergotherapeutin aus Österreich. Kommst da auch ursprünglich her? So zumindest höre ich das so. Ich meine, man kann natürlich auch einen Dialekt annehmen, wenn man dort lange lebt. Und du hast Ergotherapie auch studiert. Und die Händigkeit war, wenn ich das richtig gesehen habe, ja auch dein Diplomthema, richtig?
Das war das Thema in der Diplomarbeit für mein Studium. Ich habe Pädagogik studiert, Bildungswissenschaften. Mhm. Und das habe ich zum Abschluss meines Diplomstudiums, habe ich mich begonnen mit dem Thema zu beschäftigen, ja. Aber aus meiner ergotherapeutischen Praxis heraus ist diese Fragestellung entstanden.
Ah, okay, das wäre nämlich auch noch eine, das war tatsächlich auch noch eine Frage, die ich dir persönlich stellen wollte, wie das überhaupt ein Thema für dich wurde, die Händigkeit, einfach weil du mit der Ergotherapie viel damit Kontakt hattest oder weil es dich vielleicht selber betroffen hat, vielleicht du ein Kind hast, was wo du nicht so richtig wusstest, ja, rechts, links, was mache ich denn nun? Also okay, aus dem Thema, aus der Ergotherapie, weil du mit Kindern in der Praxis zu tun hattest, daher ist die Fragestellung gekommen, beziehungsweise hast du dich dann damit beschäftigt. Ah, okay, alles klar. Und du lehrst ja auch an der Universität, richtig? Und unterrichtest für Ergotherapeuten und aber auch für Pädagoginnen, oder?
Ja, also nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle HörerInnen.
Ja.
Und vielen Dank für die Einladung. Ja, wenn ich kurz was zu meiner Person sagen darf. Wie du gesagt hast, ich bin seit 1991 Ergotherapeutin, habe dann Bildungswissenschaften studiert im Schwerpunkt Sonder- und Heilpädagogik. Habe nach der Ergotherapie-Ausbildung begonnen, in einer Kinderklinik zu arbeiten, habe auch in der freien Praxis gearbeitet und Kinder im Rahmen einer Selbsthilfegruppe betreut und habe dann die Möglichkeit bekommen, an Schulen zu arbeiten.
Naja, super.
Und habe dafür aber dann, das war eine sehr ergotherapeutische Aufgabenstellung, aber dafür war ein Lehramt erforderlich. Dafür habe ich dann ein Lehramt auch abgeschlossen in Sonderpädagogik. Ja, und habe dann aber parallel zum praktischen Tätigsein begonnen in der Ergotherapie-Ausbildung und bin da nun seit vielen Jahren, seit 2007 ist das in Wien an der Fachhochschule Campus Wien. Und dort bin ich hauptberuflich Lehrende, also Dozentin im Bachelorstudiengang, unterrichte aber auch bei uns in Masterstudiengängen und bin auch in der Forschung tätig. Das heißt, jetzt ist mittlerweile ist mein Schwerpunkt Lehre und Forschung. Bin ein bisschen weiter in der Praxis, sowohl in, vor allem in Schulen, weil wir da auch spezielle Praxisprojekte haben, und gibt Fortbildungen und schreibe auch, publiziere zu verschiedenen meinen Kernthemen.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich eine Expertin heute mal wieder zu Gast. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns zu dem Thema Händigkeit austauschen dürfen. Denn ich habe es eben schon gesagt, das ist ein total interessantes Thema, wie ich immer wieder erfahre, für Erzieherinnen und Erzieher, gerade im letzten Kita-Jahr. Das ist ja so unser Hörerinnen- und Hörerpublikum. Und ich kann mich noch erinnern, immer wenn ich mit Sabine Fortbildungen, als wir noch vor Ort Fortbildungen gegeben haben, gehalten haben in Einrichtungen und wir auch zu dem Thema Händigkeit mal kamen, uns wirklich angekratzt haben, mehr kann man dazu gar nicht sagen, wie auf einmal so die Aktivierung hochging und es war so ein große Ohren. Ah ja, zu dem Thema würden wir wirklich gern mehr hören, weil da einfach, ich stelle mir vor, auch viel Unsicherheit herrscht. Und ich stelle mir auch vor, dass es vielleicht in der Ausbildung der Erzieherinnen, Erzieher, das weiß ich jetzt aber nicht, vielleicht auch gar nicht so viel Wissen vermittelt wird. Es gibt natürlich unfassbar viel anderes Wissen, was vermittelt wird. Vielleicht ist es auch nicht immer relevant, ja, aber auf jeden Fall war die Neugierde da. So, das war meine Erfahrung, die ich gemacht habe auf den Fortbildungen, die ich mit Sabine gehalten habe. Und ja, es ist auch immer wieder Fragen, auch in unserer Community per E-Mail oder auch im Social Media gibt zu dem Thema. Und deswegen, ja, freue ich mich, dass wir uns diesem Thema jetzt widmen. Und wir fangen einfach mal an mit einer ganz einfachen Frage, weil es gibt vielleicht HörerInnen da draußen, die sagen, ja, Behendigkeit, was soll das? Warum sollte man sich mit dem Thema beschäftigen? Deswegen die Frage an dich, Erna, was ist Händigkeit? Was bedeutet das? Und warum ist es auch relevant, gerade im Kita-Bereich?
Ja, ich glaube, das Kita-Alter ist eine ganz wichtige Zeit für die Entwicklung der Händigkeit. Und unter Händigkeit versteht man zwei Aspekte. Einerseits die Handpräferenz und auch, man schaut auch drauf, welche Hand die leistungsstärkere ist. Und oft meistens macht man sich keine großen Gedanken darüber, weil das bei 90% der Menschen ist das die gleiche Hand. Die Hand, die präferierte Hand, ist auch die leistungsstärkere. Und was meint man mit präferierter Hand? Das ist die Hand, die wir mehr und bevorzugt einsetzen. Das heißt, bei Kindern sieht man, mit welcher Hand essen sie, nehmen sie den Löffel, mit welcher Hand schenken sie was ein, mit welcher Hand putzen sie sich die Zähne, nehmen sie einen Stift in die Hand oder nehmen einen Hammer, wenn sie beim Spiel was hineinklopfen. Aber auch mit welcher Hand nutzen sie, wenn sie in einem Spiel oder im Rollenspiel in einer Wäscheklammer was auf eine Leine aufhängen, wenn sie mit der Schere schneiden. Das heißt, ich habe jetzt auch schon ein bisschen genannt, Tätigkeiten, die nur mit einer Hand durchgeführt werden. Dann ist es natürlich die Hand, die eingesetzt wird. Und bei beidhändigen Tätigkeiten, wie wenn ich ein Stoffstück auf die Wäscheleine aufhänge mit einer Wäscheklammer, dann ist die eine Hand die Haltehand und die präferierte Hand ist die Aktionshand. Das heißt, Händigkeit zeigt sich auch, wenn beide Hände eingesetzt werden, welche Hand übernimmt so die führende Rolle. Und Handgeschicklichkeit, das ist, welche Hand arbeitet genauer und exakter. Das ist, zeigt sich natürlich beim Stiften, mit welcher Hand kann ich geschickte Linien zeichnen, genauer ausmalen. Aber es zeigt sich auch beim Hämmern, welche Hand ist da koordinierter, geschickter und schneller vielleicht auch oder hämmert flüssiger. In der Therapie machen wir natürlich dann auch feinmotorische Tests. Das heißt, mit welcher Hand können die Kinder auch schneller kleine Stifte stecken und machen das genauer. Und da ist im eine Hand ist dann auch die geschicktere Hand, das meint den Leistungsunterschied. Und es ist wichtig, wenn man sich Händigkeit umfassend anschaut, dass man da beide Aspekte anschaut.
Ja, okay. Ich versuche mich ja immer dann auch in unsere Hörerschaft so reinzudenken, ja, also in dem Fall in die Erzieherinnen, Erzieher, PädagogInnen im Kita-Alltag. Und ich stelle mir vor, dass die sich eben zum Beispiel auch fragen, okay, in was für Situationen könnte mir das auffallen, dass ein Kind dort eben vielleicht noch nicht ganz, vielleicht oft eine Hand wechselt. Und jetzt hast du schon ein paar Ideen reingebracht, ne, oder ein paar Alltagssituationen, Kita-Alltagssituationen auch durchaus reingebracht. Also beim Schreiben zum Beispiel oder beim Malen, beim Essen, ne, wenn es Löffel mal rechts, mal links nutzt oder beim Hämmern oder Wäscheklammern, das habe ich sofort Ideen, was die Kinder so im Kita-Alltag damit machen können. Genau, also was sind noch so Alltags-Kita-Alltagssituationen, die dir einfallen, wo unsere Erzieherinnen, Erzieher nochmal anders durch die Kita-Brille schauen können und da nochmal bewusster hinschauen können, um vielleicht eine Idee zu bekommen, hat das Kind schon eine gesicherte Händigkeit, ohne dass die das schon jetzt so sagen könnten, aber bei welchem Kind möchte ich nochmal genauer hinschauen? Das ist vielleicht ja das, was für Erzieherinnen, Erzieher spannend ist.
Ja, das ist vielleicht auch, wenn die Kinder Steckspiele machen, welche Hand mir da die Stifte hineinsteckt. Was mir da aber wichtig ist zu betonen, ist, manchmal experimentieren Kinder, wenn etwas neu ist. Dann darf durchaus mal auch die andere Hand zum Einsatz kommen. Also, ich denke mir, es ist wichtig, die Händigkeit der Kinder gut zu beobachten. Aber ich glaube, viele Sachen sind zu den hochspezialisierten Tätigkeiten, wie das Essen, wie das Hämmern, wie der Stift,
Die Schere.
die Schere, genau, das sind eigentlich so eh die klassischen
Ja.
Aktivitäten. Oder wenn Sie was nähen, mit welcher Hand, wenn Sie so einfache Fädelbilder machen, mit
Ja.
welcher Hand Sie das machen. Aber
Ja.
wie gesagt, das darf ein Kind gerne mal beim Ausprobieren mal die eine, mal die andere Hand nehmen. Natürlich, vor allem wenn es jüngere Kinder sind. Gedanken und ein bisschen Sorgen sollten wir uns machen, wenn die Kinder wirklich einmal die eine Hand für längere Zeit verwenden und dann die andere
Genau,
anwenden.
ja. Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage. Also ab wann würde man denn von einer unsicheren Händigkeit sprechen, beziehungsweise ab wann wäre es denn jetzt für uns als Fachkräfte, aber vielleicht auch für Eltern auffällig, dass wir sagen, na Moment, das sollten wir jetzt wirklich mal vielleicht abklären lassen, dass wir da dem Kind eine Sicherheit geben oder dass wir gemeinsam den Fokus drauflegen, rechts oder links, ja, oder zur Ergotherapie schicken, zur Abklärung, wann, was ist das so ein, wann sollte das abgeschlossen sein? Das ist vielleicht erstmal so die
Ja,
Hauptfrage.
vielleicht schauen wir mal, machen wir einen Blick mal, wie sich Händigkeit entwickelt, dass man,
Ja,
wann man das sehen kann.
total gut,
Und
genau.
erste Anzeichen können schon sehr früh sein, aber bei jüngeren Kindern, die greifen mal mit der einen Hand, mal mit der anderen Hand oder greifen mit beiden Händen gleichzeitig hin oder greifen mit der Hand auf der Seite, auf der das der Gegenstand ist, den sie ergreifen wollen. Aber bei den meisten Kindern kann man so nach einem Jahr mit 1,5 oder 2 Jahren ist es doch bei den meisten Kindern gesichert, welche Hand die präferierte Hand ist.
Naja.
Also, dass es da erkennbar wird. Wie gesagt, dass sie da dann wirklich eine Hand kontinuierlich zum Zeichnen nehmen, zum Hämmern nehmen, außer in kurzen Ausnahmesituationen. Manche Kinder sind ein bisschen später dran und brauchen vielleicht noch bis zum 4. Lebensjahr. Also, wo man aber in der Zeit natürlich schon gut dann die Entwicklung unterstützen kann, und darauf werden wir ja auch vielleicht noch zu sprechen
Ja,
kommen.
ja.
Aber für mich ist so ein Meilenstein das 4. Lebensjahr. Wenn es da noch nicht klar ist, dann wäre doch mal ein genaueres
Naja.
Beobachten sinnvoll, sowohl eben der Handpräferenz, der Handleistung, aber natürlich auch der motorischen Fähigkeiten des Kindes, wo das Kind entwicklungsmäßig steht. Und ein ganz kritischer Punkt ist natürlich die Zeit im Vorschulalter. Und da muss man sagen, Kinder werden ja zu unterschiedlichen Lebensalter eingeschult. Schulbeginn ist immer im Herbst. Sie sind nicht alle gleich alt. Da ist bis zu einem Jahr Unterschied. Darum sage ich immer, spätestens ein Jahr vor Schuleintritt, wenn da die Händigkeit noch nicht klar ist und da wissen wir, der Knackpunkt ist der Stift, sozusagen, welche Hand die Schreibhand wird, dann muss wirklich eine gute Abklärung gemacht werden. Nämlich damit man dann entsprechend Zeit hat, das Kind zu unterstützen, für sich die Schreibhand zu entdecken. Weil es ist nicht die Aufgabe, nach einer Testung zu sagen, okay, es schaut eindeutig nach rechts oder links aus, ab morgen nimmst du den Stift rechts, sondern meine Philosophie ist, dass wir die Kinder durch Therapie hinführen, für sich herauszufinden, was eine gute Rollenverteilung der Hände ist und welche Hand die Aufgabe der Stiftführung übernimmt.
Ja.
Manche Eltern haben, also ich habe einige Eltern, die dann im Sommer vor Schulbeginn anrufen und dann meinen, ja, warten wir in der Schule ab, wenn das Kind jetzt wirklich schreiben muss, dann wird sich schon entscheiden. Die Erfahrung hat gezeigt, die Kinder sitzen dann in der ersten Klasse Grundschule und wissen, nehmen einen Stift mal rechts, mal links und sind total überfordert. Also darauf darf man nicht warten, sondern man muss wirklich ein Jahr vor Schulbeginn eine gute Abklärung machen und dann irgendwie therapeutische Interventionen einleiten.
Ja, okay, ich fasse kurz zusammen, was ich verstanden habe. Du hast gesagt, dass es bei manchen Kindern oder bei sehr vielen, würde ich sogar, meine ich mich zu erinnern, dass du das gesagt hast, es auch schon sehr früh klar ist, dass durchaus auch bei einem anderthalbjährigen Kind schon sehr deutlich sichtbar ist, okay, das Kind benutzt überwiegend die rechte oder die linke Hand, also auf jeden Fall eins eindeutiger als jetzt die andere. Wenn ich so zurückdenke an meine beiden Kinder, tatsächlich war das auch so. Bei meiner Jüngeren war auch von vornherein klar, stimmt, jetzt wo wir auch nochmal drüber sprechen, also die war ganz jung noch und ich so, okay, also das ist eine Rechtshänderin. Wohingegen bei meiner älteren Tochter es wirklich auch, ja, so wie du, wie es eben auch beschrieben hast, bis zum Vorschulalter noch so eher gewechselt hat, ne? So. Also genau, zusammenfassend, man kann es eigentlich schon recht früh erkennen. Spätestens bis zum 4. Lebensjahr sollte, also nicht spätestens, aber ab dem 4. Lebensjahr denkst du, okay, da sollte man auf jeden Fall drauf gucken, weil allerspätestens ein Jahr vor der Einschulung sollte man dann auf jeden Fall was tun, wenn es eben noch nicht gesichert ist, weil es einfach auch Schwierigkeiten in der Schule geben kann. Auf die können wir ja nachher nochmal zu sprechen kommen, warum das dann so fatal ist, wenn die Kinder da eben auch häufig noch wechseln. Ne? Genau. Okay, ja, ich denke, das ist für Erzieherinnen und Erzieher wirklich nochmal ganz gut zu hören, dass sie da auch wirklich einfach nochmal durch die Fachbrille schauen können und polieren können und die Kinder einfach nochmal, ja, anders beobachten können und ja auch Eltern nochmal anders in die Spur schicken können. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Das eine ist ja, was passiert im Kindergarten? Aber wie können Eltern da natürlich auch mit ins Boot geholt werden? Ja, jetzt haben wir sie eben schon kurz angesprochen oder angedeutet, was es für Folgen haben kann. Ich stelle mir so vor, ein Kind, was in der Schule sitzt und eben noch keine gesicherte Händigkeit hat, beziehungsweise einfach noch unsicher ist, welche Hand ich präferiere, mit welcher Hand möchte ich den Stift halten oder fühle ich mich sicher, den Stift zu halten. Ich habe so die Vorstellung, dann sitzt ein Kind da und schreibt mal das A mit rechts zweimal, dann schreibt es es mit links. Irgendwie so die Automatisierung geht ja auch flöten, ne? Also ich lerne diesen Buchstaben gerade neu kennen und lerne es, wie ich ihn schreibe. Und dann schreibe ich ihn mal mit rechts, mal mit links. Der Lernprozess wird aus meiner Sicht auch dadurch ja durchbrochen oder unterbrochen, den Buchstaben zu schreiben. Was fallen dir noch so für Folgen ein, wenn ein Kind jetzt beispielsweise in der Schule sitzt oder welche hast du auch erlebt, wenn es eben noch nicht sicher in seiner Händigkeit ist.
Ja, Händigkeit ist ja die Spezialisierung einer Hand auf Tätigkeiten.
Ja.
Das heißt, dass Tätigkeiten eingeübt und dann auch automatisiert werden.
Ja.
Und gerade beim Schreiben lernen geht es ja darum, die Buchstaben zu erlernen und dann später auch automatisiert schreiben zu können. Und das soll mit der Hand gemacht werden, die vom Kind her die natürliche Hand ist, die präferierte Hand ist. Und wenn das noch nicht so klar ist und die Kinder in dem Alter noch nicht wissen, welche Hand das ist, so wie du beschrieben hast, die schreiben dann einmal das A so oder so. Viel schlimmer ist es ja noch bei Buchstaben, die, wo es ein spiegelbildlichen Buchstaben geht, weil für
Ja.
unsere Hände ist die gleiche Bewegung eine spiegelbildliche
Ja.
Bewegung. Das heißt, die eine Hand schreibt dann ein B und die andere ein D, um jetzt gleich, das heißt, es bringt die Kinder ganz durcheinander. Und meine Forderung ist ja immer, auch für Kinder, die in der Grafmotorik Schwierigkeiten haben, Kinder sollten bis zum Schuleintritt das Werkzeug Bleistift beherrschen, dass sie einen Stift führen können in die Richtung, in der er gehen soll, dass sie ihn lenken können, dass sie ihn steuern können, dass dann wirklich die Aufmerksamkeit auf der Buchstabenform, dem Schreibablauf und der Rechtschreibung liegt und nicht mehr den Bleistift zu beherrschen. Wenn sie einmal rechts, mal links, keine Hand kann sich da auf das spezialisieren.
Ja, ist wie beim Autofahren, ne? Also wenn ich gerade in der Fahrschule bin, noch kein Auto fahren kann, weil ich es noch nicht gelernt habe und gerade dabei bin, es zu lernen. In der einen Stunde bin ich im Automatikauto und in der nächsten Stunde habe ich einen Schaltwagen. Dann wird es deutlich länger dauern, dass ich mich darauf spezialisiere oder dass ich darauf spezialisiert bin, ein Auto wirklich sicher zu fahren. Das erschwert den Automatisierungsprozess. Aber dann ist es, wenn ich dann automatisiert bin, dann kann ich mich auch auf den Verkehr konzentrieren. Ne? So ungefähr als Bild, wie man sich das vorstellen kann mit dem Bleistift. Wenn ich den sicher mit meiner Hand beherrsche, dann kann ich mich auch danach darauf konzentrieren. Was schreibe ich denn da eigentlich inhaltlich überhaupt? So, ne? Also.
Ja, und manchmal glauben ja Eltern auch oder vielleicht auch Pädagoginnen sozusagen, wenn ein Kind unklar ist, mal rechts, mal links schreibt, dass sie meinen, könnte das nicht dann auch ein Vorteil für das Kind sein?
Ja.
Und da habe ich irgendwie dann, kann ich ein Beispiel bringen, das mir mal eine Studentin erzählt hat, die eine sehr spezielle Händigkeit hat und es gibt auch ganz spezielle Ausnahmephänomene in der Händigkeit, die schon gesagt hat, sie kann rechts wie links schreiben und manchmal ist das ein Vorteil, aber manchmal fühlt sich auch gar keine Hand gut an, weil keine Hand, die sich an dem Tag richtig und gut anfühlt. Also sozusagen, es ist diese Spezialisierung von so stark lateralisierten Tätigkeiten, sagen wir in der Händigkeitsterminologie, das heißt Tätigkeiten, die man typischerweise wirklich durchgehend mit einer Hand macht, das macht schon wirklich viel Sinn.
Ja, verstehe, okay. Ja, was kann es noch für Auswirkungen haben? Also wenn du sagst, wenn wir jetzt uns wieder vorstellen, ein Kind, was ständig wechselt, was kann es auch für langfristige Folgen haben? Ich weiß noch, wir hatten auch mal, ich glaube, in der Ausbildung darüber gesprochen, dass das tatsächlich auch mit dem Inneren, mit dem Erleben auch was macht. Hast du da Ideen, was ist für langfristige Folgen, vielleicht auch als dann Jugendlicher oder Erwachsener?
Ich muss sagen, da gibt es, glaube ich, wenig Informationen zu für Personen, die unklar sind von der Händigkeit, weil das muss man dann auch wieder sagen. Das ist Gott sei Dank eine ganz, ganz kleine, verschwindende Gruppe.
Okay.
Wo es Probleme beschrieben wird, sind natürlich Kinder, linkshändige Kinder, die gezwungen, genötigt,
Ah, die
gedrängt werden, mit der
umgeschult
rechten
wurden,
Hand
oder?
zu
Genau.
schreiben. Und das nimmt ihnen einfach, ist wieder ihre Natur, muss man sagen, nimmt ihnen Aufmerksamkeitskapazität weg, die sie für Schreiben bräuchten, erfordert zusätzliche Energie und das kann natürlich Folgewirkungen haben.
Total. Na klar, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ne, also von meiner Natur aus bin ich Linkshänderin und wurde aber auf rechtshändig trainiert oder es wurde einfach mir alles immer so gereicht, als wäre ich eine Rechtshänderin, dann kostet das natürlich, wie du es eben schon gesagt hast, unglaublich viel Energie, wenn ich doch eigentlich von der Natur aus her immer mit links die Tätigkeiten ausführen würde. Das ist sehr, sehr anstrengend und natürlich ermüdet dann ja auch nicht nur die Hand dann schneller, so stelle ich es mir vor, ne, dass vielleicht so ein ganzes Diktat gar nicht möglich ist, sondern auch der ganze Körper. Also die ganze Aufnahmekapazität für den Tag ist ja viel schneller einfach weg, als wenn ich ja mit meiner natürlichen Händigkeit schreiben würde, also mit der, die einfach, wo es mir viel leichter fällt. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt und auch nicht zu verachten. Ich finde, gerade wenn die Kinder heutzutage in der Schule sind, aus meiner Sicht mangelt es an Bewegung, ja, wo die sich wieder aktivieren können. Und wenn dann auch noch sowas mit reinkommt, die Kinder dann nicht gesichert sind oder ja, einfach noch oft wechseln, das kostet zusätzlich Kraft, die sie einfach gar nicht sich wieder oder die Aktivierung, die sie sich gar nicht mehr im Schulalltag holen können. Das finde ich wirklich fatal, ja. Und dann fragt man sich vielleicht, ja, was ist denn da los? Kommt mein Kind nicht hinterher, was es kognitiv vielleicht schaffen würde, aber es einfach ja von der Energie her, von der Konzentration gar nicht leisten kann. Ja, wirklich spannend. Okay, gut. Also wir haben uns überlegt, ne, also ab wann ist das auffällig? Ab wann sollten Erzieherinnen, Erzieher besonderes Augenmerk drauflegen auf das Thema Händigkeit? Das passt ja genau ins Vorschulalter allerspätestens. Wenn jetzt eine Erzieherin, Erzieher ein Kind bemerkt in ihrer Gruppe oder in seiner Gruppe, was ja den Stift mal rechts, mal links hält. Ja, nehmen wir mal ein Vorschulkind. Was wäre dann aus deiner Sicht, was wären so nächste Schritte, die die Erzieherin, der Erzieher gehen könnte? Was haben die für Optionen?
Ja, also wenn es wirklich schon ein Vorschulkind ist, dann sind wir ja im letzten Jahr vor der
Ja.
Schule, dann würde ich sagen, weiter verweisen an eine Ergotherapeutin, die sich auch auf Händigkeit spezialisiert hat. Weil das muss man auch sagen, ist ein Thema, das sehr gut in die Ergotherapie passt, weil man muss sehr genau beobachten, welche Tätigkeiten macht das Kind rechts, welche links, welche Anforderungen stecken hinter dieser Tätigkeit. Und da sind ErgotherapeutInnen sehr gut geschult darin. Aber natürlich nicht jeder ist spezialisiert auf Händigkeit. Das macht schon Sinn, dann zu einer Kollegin zu schicken, die sich damit näher befasst hat, damit man dann mal ein umfassendes Bild macht von der Präferenz, von der Leistungsfähigkeit des Kindes und dann in Therapie und natürlich auch mit Tipps für den Alltag die Kinder gut unterstützt.
Ja, bestenfalls bekommt man ja dann den Input von der Therapeutin, dem Therapeuten, der vielleicht dann in den Kindergarten kommt und dort mal hospitiert oder vielleicht zu einem Gespräch, um sich auszutauschen, wie man das Kind fördern kann. So stelle ich mir so einen Optimalfall vor, dass eben alles Hand in Hand geht, ne? Einerseits die Therapie, aber nur allein die Therapie, wissen wir ja alle, das bringt nicht allein was, sondern eben natürlich auch der Kita-Alltag, der dann angepasst werden darf.
Ja, und die Tipps, sag ich mal, die man dann da auch für den Alltag gibt, das sind auch die gleichen Tipps, die man sagen kann. Und das ist mir eigentlich ein Herzensanliegen zu schauen, wie können wir die Händigkeitsentwicklung von Kindern allgemein unterstützen?
Ja,
Also, weil, wie gesagt, Gott sei Dank sind die Kinder mit unklarer Händigkeit ja nur eine kleine Gruppe. Und manchmal kommt mir fast vor, wir sehen mehr Kinder, die Schwierigkeiten haben, weil Kinder weniger mit ihren Händen den Alltag machen. Also
Okay.
darum kann man nur sagen, einerseits Kindern, also bei kleinen Kindern, was können wir tun? Wenn wir ihnen Gegenstände geben, die mittig anreichen sozusagen. Das heißt, wenn es ein Gegenstand ist, den sie ergreifen sollen, wenn es ein Löffel ist, wenn es eine Zahnbürste ist, sie in der Mitte hingeben und das Kind kann selber entscheiden, weil wir wissen, die jüngeren Kinder greifen mit der Hand hin, die näher ist. Und manchmal, ich habe selber beobachtet, nicht mit einer Absicht heraus, dass eine Pädagogin ein Kind in den Stift eigentlich schon in die rechte oder in die linke Hand drückt, ohne zu bedenken, hoppala, ich muss halt dem Kind Zeit geben, selber hinzugreifen. Also ich gebe es mit dem Kind rum. Kann man nur im Kita-Alter auch sagen, wenn ich die Händigkeit noch nicht weiß, bitte den Löffel in die Mitte legen, dass das Kind nicht irgendwie weiß, okay, die rechte und die linke Hand kann hingreifen. Genau, wenn es noch unklar ist. Oder auch, dass man nicht unbedacht eine Hand führt. Oftmals führen wir kleine Kinder ja beim Schneiden mit der Schere oder beim Schneiden mit dem Messer, dass man das nicht dann so macht, wie ich als Therapeutin oder Pädagogin das mache, sondern dass ich wirklich auch wieder zuerst das Kind hingreifen lasse und es dann mit der Hand führe, mit der es selber agiert. Und was wir schon auch wissen, und da gibt es sehr gute Initiativen und dann Linkshänder-Initiativen her, dass man schaut, dass wirklich linkshändige Kinder ihre Rollenmodelle haben, sei es im Alltag, auf die man sie aufmerksam machen kann, oder auch in Bilderbüchern, oder auch in Schulbüchern, dass das nicht immer nur Kinder sind, die mit rechts agieren.
Ja, also dass das nicht was Seltsames ist und die sich vielleicht als seltsam vorkommen. Okay, alle machen das mit rechts, ich mache das mit links. Ich will ja auch irgendwie dazugehören, ist auch ein ganz normales Bedürfnis. Probiere ich das eben auch mit rechts, weil alle anderen machen das ja auch so. So stelle ich mir das vor, ja, wie du es eben schon sagst, selbst in Kinderbüchern. Neben der klassischen Rollenverteilung, die dort sehr oft dargestellt wird, gibt es natürlich auch eher ja, rechtshändige Menschen dort zu sehen, weil sie ja auch nun mal einen Großteil der Menschheit ausmachen. Aber trotzdem gibt es eben auch viele Linkshänder. Zu der Zahl kommen wir nachher auch noch, da bin ich auch noch mal gespannt. Aber ich wollte noch mal kurz zusammenfassen. Also du hast ja jetzt auch noch mal drei wichtige Tipps gegeben. Also das eine war eben, was du meintest, Modell sein beziehungsweise Modelle suchen für die Kinder. Das war der letzte, den du eben aufgezählt hattest. Der erste war, warte, ich hatte es eben noch. Du hattest gesagt, ach genau, mittig anreichen, das finde ich wirklich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, weil du hattest es so schön ausgeführt und ich sehe es sofort vor mir, wie wir einfach auch da selber automatisch so drin sind, ja. Aber eben, und da kommt dein zweiter Tipp oder die zweite Idee mit rein, da auch ein Stück weit eine Achtsamkeit auch mehr reinzugehen, ne? Und vielleicht auch ein Stück einen Gang zurücknehmen. Wir sind ja häufig eher so im Machen, Tun und gerade im Kita-Alltag sehr eben vielleicht in der Schnelligkeit drin, aber da eben in die Achtsamkeit reingehen, in die eher Entschleunigung reingehen, dem Kind die Chance geben, selber zu entscheiden, in welche Hand nimmt es die Gabel oder die Schere oder was auch immer und da eben nicht, sage ich mal, übergriffig zu führen, wenn eigentlich das Kind sagt, ich weiß noch gar nicht, mit welcher Hand ich führen möchte. Ne? Also mittiges Anreichen, das kann ja sogar auch bei, ich stelle mir so eine Mittagsessenssituation vor, ja, also selbst das Glas könnte ja theoretisch mittig vom Teller gestellt werden, also mittig über den Teller gestellt werden. Weil, also ich kenne es so, dass es automatisch rechts gestellt wird, aber gerade für Kinder, die da eben noch unsicher sind oder die sie vielleicht eben, wie wir es eben schon gesagt haben, vielleicht linkshändig sind, dann automatisch eher mit rechts greifen würden, weil sie noch nicht das Kreuz in der Mittellinie so verinnerlicht haben. Ja, und dann unterstützen wir eben eher, dass sie viel mit rechts hantieren, obwohl sie aus ihrer Natur heraus eher linkshändige Kinder sind.
Ja, und das andere, was man viel machen kann, wie ich gesagt, Kinder brauchen viel Erfahrung mit ihren Händen, also und vor allem Tätigkeiten, wo beide Hände zusammenspielen müssen, wo Kinder für sich die Rollenverteilung finden können. Und das sind die klassischen Kitaspiele. Kleinere Kinder halten einen Becher und legen Bausteine hinein, andere mal fehlen was auf. Und die ganzen Konstruktionsspiele, wo Sachen ineinander, aneinander gesteckt werden, ist ja dann auch eine Hand wird mir die Haltehand, die andere ist die Aktionshand. All die Bastelaktivitäten, aber auch so, wo es ums Reißen, Sägen und Hämmern geht. Oder wenn Kinder in der Küche mithelfen können, eine Gurke zu halten und sie zu schälen oder eine Banane zu halten und sie zu schneiden, dass der alte Güte viele Möglichkeiten bieten, wo Kinder eben für sich Erfahrung sammeln, dass ihre Hände ein gutes Team werden. Weil darauf, das ist so das Ziel. Beide Hände haben gute motorische Anlagen und können sich gut weiterentwickeln. Sie sollen ein gutes Team werden.
Ja, ich freue mich, dass du den Aspekt nochmal nennst, weil das ist so pure Ergotherapie, wie was du gerade beschreibst, für mich aus meiner Sicht. Und ich finde, es unterstützt auch nochmal das Wertschätzen der Arbeit von den Erzieherinnen und Erziehern, ja. Also weil das ja oft so mitschwingt, ach naja, ihr betreut die Kinder und mehr macht ihr nicht, so ungefähr, ja. Aber das, was du ja gerade beschrieben hast, sind genau die alltäglichen Situationen, die auch geschaffen werden im Kita-Alltag, ja. Also diese Spielsituation, wo eben genau das auch angeregt wird, unterstützt wird, wo die Kinder eben genau das auch trainieren oder zumindest einen Fokus drauf legen und sich ausprobieren, was ist meine Haltehand, was ist wirklich meine Hand, mit der ich sehr sicher bin, wo ich mich sehr sicher fühle. Ja, ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn Erzieherinnen und Erzieher das nochmal hören, dass das sehr wertvoll ist, genau diese Räume zu schaffen und das für die Kinder zu kreieren, dann hoffe ich zumindest, dass das einfach nach draußen geht und auch nochmal so diese Wertschätzung sieht, wie wichtig auch die Arbeit von den Erzieherinnen und Erziehern da ist. Ja. Ja, sehr, sehr wertvoll. Danke dir. Wir hatten jetzt eben schon das Thema Linkshändigkeit nochmal angesprochen. Ist ja auch so ein Thema und du hattest mir ja auch vorab im Interview schon immer gesagt, da würdest du gerne nochmal ein paar Worte zu verlieren oder zu loswerden, weil es ja so sehr, sehr umstrittene Zahlen auch dazu gibt, ne? Also wie viele Linkshänder gibt es wirklich? Ich stelle mir vor, dass das auch ein Stück weit sich verändert hat, aber das kannst du ja gleich gerne nochmal sagen. Ich stelle mir vor, weil ja so die Linkshändigkeit eben noch vor vielen Jahrzehnten nicht so wirklich anerkannt wurde, oder ich weiß gerade kein richtiges Wort, aber dass es ja eher umgeschult wurde auf Rechtshändigkeit. Und jetzt stelle ich mir vor, dass das alles ein bisschen sich entwickelt hat auch und mehr Wissen dazu es gibt, dass es die Zahl sich wieder verändert hat und es früher eher so Dunkelzahlen war oder es noch viele Dunkelziffern gab. Erzähl, was sind so deine aktuellsten Zahlen von Aufteilung Rechtshändigkeit, Linkshändigkeit, Beidhändigkeit?
Ja, ich meine, da muss man sagen, wie du richtig gesagt hast, im deutschen Sprachraum, und da frage ich immer wieder nach, ich kann es nur in Österreich sagen, da war es so ab den 1970er Jahren etwa okay, dass ein linkshändiges Kind auch wirklich mit der linken Hand schreiben durfte. Zuvor mussten alle linkshändigen Kinder mit der rechten Hand schreiben, selbst meine Schwägerin noch. Da hätte die Mutter zum Landesschulinspektor gehen müssen in die Stadt, also in so einem Land
Wahnsinn.
aufgewachsen, um die Erlaubnis zu bekommen, mit der rechten Hand zu schreiben.
Unfassbar, unvorstellbar, wirklich, oder? Ja.
Ja, aber die ist ein gutes Beispiel, die ist eine eindeutige Linkshänderin, macht alle Alltagstätigkeiten links, außer dem Schreiben rechts.
Ah
Also
ja.
das war im deutschen Sprachraum einfach eine lange Geschichte, das ist historisch bedingt. Es war in vielen anderen Ländern schon viel früher okay und toleriert, mit der linken Hand zu schreiben. Also ich habe Zahlen erfragt, mir, dass es in England schon in den 1930er Jahren ganz okay war, mit der linken Hand zu schreiben. Da haben wir eine andere Geschichte. Also dadurch haben wir im Alltag, sage ich jetzt mal, früher wenig Personen gesehen, die mit der linken Hand schreiben. Aber die Linkshändigkeit hat sich bei den Personen natürlich schon gezeigt. Also dieses Umschulen hat ja in der Regel das Schreiben betroffen. Drum haben wir, sage ich jetzt mal, von früheren Jahren aus dem deutschen Sprachraum keine verlässlichen Zahlen. Aber man muss sagen, mittlerweile gibt es einerseits aus dem deutschen Sprachraum Zahlen und andererseits internationale Zahlen. Und da zeigt sich, der Linkshänderanteil ist eigentlich konstant bei etwa 10 bis 12%.
Okay.
Ja,
10 bis 12%. Ich muss mir das mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, ja? Okay. Ich überlege gerade auch so aus meinem so Dunstkreis so drumherum, ne, ob das so passt, aber ja, doch. So aus Familie oder so, ne? Ich überlege gerade. Ja.
genau, also das ist natürlich, sage ich jetzt mal, in einer Kita-Gruppe mit 20 Kindern sind es im Durchschnitt 2 Kinder, aber wir wissen, es sind Wahrscheinlichkeiten. Das kann in einer Gruppe mal gar kein Kind sein, das können dann mal in einer anderen Gruppe 4 Kinder sein.
Ja.
Das sind Durchschnittszahlen. Und da muss man sagen, diese Zahl von 10 bis 12, das ist wirklich sehr, sehr gut abgesichert. Es gibt mittlerweile, jetzt blätter ich da kurz, einen sehr großen Review, der 2020 publiziert worden ist. Die haben sich Daten von über 2 Millionen Personen angeschaut
Okay.
und sind auch zu dieser Zahl gekommen.
Okay.
Also diese Zahl ist wirklich sehr gut abgesichert und zeigt Ihnen, dass das auch kulturell keine wesentlichen Unterschiede gibt und auch, dass die Häufigkeit der Händigkeit über die Jahre hinweg nicht mehr oder weniger geworden ist.
Ah
In
ja.
deutschen Sprachen sehen wir mehr Personen, die links schreiben über die Jahre hinweg, aber die Anzahl der Linkshänder ist nicht mehr oder weniger geworden.
Okay.
Und da ist ein bisschen, sag mir, ist es deshalb so ein großes Anliegen, das zu betonen, weil es gibt gute Ratgeber für Linkshändigkeit im deutschen Sprachraum, die sehr von dem ausgehen, okay, jetzt dürfen Personen ihre Linkshändigkeit leben, jetzt gibt es mehr und mehr und nennen Zahlen. Früher war es, hat man manchmal 50% gelesen, 30%, 20%, und diese Zahlen sind einfach zu hoch gegriffen. Und das muss ich wiederum sagen, das hat viele Pädagogen auch verunsichert. Also sozusagen, weil wenn ich in einem Vortrag in einem Buch lese, eigentlich wären 40% Linkshänder, dann sollte ich im Schnitt 4 linkshändige Kinder haben in meiner Gruppe. Oder wenn es 40% sind, sogar noch mehr.
Ja.
Und man schaut dann, welches Kind ist vielleicht ein Linkshänder, und verunsichert viele Pädagogen oder auch Eltern damit.
Das war, da habe ich nämlich auch gerade gedacht, da ist ja ein Rattenschwanz dann auch dran, ne, dass man vielleicht mit den Kindern noch mal anders umgeht, aber eben ja auch die Eltern vielleicht auch noch mal in ein Gespräch verwickelt, wo die so eigentlich sagen, passt für mich nicht, aber jetzt gucke ich auch mal und dann sieht man ja manchmal Dinge, die man denkt so, okay, man kann es auch wirklich ein Stück übertreiben, so, ne, aber ja, ist noch mal ein wichtiger Punkt, 10 bis 12%.
Drum denke ich mir, es ist so wichtig, dass man schaut, Kinder gut in der Entwicklung zu unterstützen, dass ein rechtshändiges wie ein linkshändiges Kind
Ja.
gut und sicher seine Händigkeit entwickelt. Und es gibt eine kleine Gruppe mit einer unklaren Händigkeit. Die ist wirklich eine spezielle, mit der wir uns wirklich beschäftigen müssen. Aber dass wir die anderen Kinder sozusagen einfach auch tun lassen und uns
Ja.
nicht sorgen, wenn sie einmal mit der linken Hand oder einmal mit der rechten Hand was machen. Weil
Okay.
eben manche Kinder experimentieren auch. Oder es kommt auch auf die Situationen drauf an, in der wir arbeiten. So, um ein bisschen noch ein Bild zu geben, wie sehr wie unsere Hände zusammenspielen, nenne ich immer ganz gern das Beispiel vom Zähneputzen. Und fordere alle HörerInnen auf, sich selber in der Früh oder am Abend beim Zähneputzen mal zu beobachten, was macht die rechte Hand, was macht die linke Hand. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir diese Aufgaben, ich nehme die Zahnbürste, ich schraube die Zahnpastatube auf, ich gebe die Zahnpasta auf die Zahnbürste drauf, ich schraube wieder zu und putze dann die Zähne, wie ich das verteile. Und das hängt von der Geschicklichkeit ab und ist auch Gewohnheit. Da gibt es viele verschiedene Varianten. Und da werden wir merken, wir machen manches mit selbst ein ausgeprägter Linkshänder gibt zum Beispiel die Zahnpasta, hält die Tube links und drückt sie links aus, aber ist trotzdem ein ausgeprägter Rechtshänder. Und genauso kann es umgekehrt sein. Also wir dürfen da nicht aus einzelnen Signalen was lesen und müssen sehr vorsichtig sein mit Kommentaren, die wir zu den Kindern geben. Und jetzt wieder zu den Kindern zurückkommen. Es sagt hoffentlich niemand mehr zu einem Kind, gibt es schöne Händchen.
Oh Gott, ja.
Aber es sollte genauso gut nicht sein, ach Gott sei Dank, du bist ja rechts, du nimmst jetzt endlich den Stift rechts. Und genauso wenig sollte es sein, ah jo, du bist Linkshänder, du kannst stolz drauf sein. Also das ist nicht der Punkt angebracht, irgendwie Bewertungen zu machen. Rechts ist okay, links ist okay. Es gibt Leute mit blonden Haaren, Leute mit dunklen Haaren, wir sind verschieden. Und darum ist auch wichtig, dass wenn ein Kind in die Kita kommt, dann sollte das immer bei der Aufnahmegespräch eine Frage sein, wie die Händigkeit des Kindes ist und dass man mit dem Kind so, dass es Materialien kriegt, die es braucht, das sind für ein linkshändiges Kind eine Linkshänderschere da ist. Und dass vielleicht auch die Eltern informiert werden, weil vielleicht ist es das einzige linkshändige Kind, das in die Gruppe kommt, so wie man die Gruppe kennt, dass dann das Kind darauf vorbereitet ist, du malst links, du nimmst die Schere links, das ist ganz okay, auch wenn jetzt alle anderen Kinder das mit rechts machen, das ist okay, das mit links zu machen.
Ja, es einfach zu thematisieren, ne? Also etwas zu verschweigen, das kann durchaus Unsicherheiten hervorrufen, aber es einfach genau zu thematisieren, aber jetzt auch kein Riesending draus zu machen, dass das
Genau.
was Seltsames ist, sondern wunder dich nicht, so ist das. Und dann vielleicht, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, Modelle anderweitig suchen, ne? Also vielleicht ist die Cousine aus der Familie auch linkshändig. Dann kann man so, guck mal, bei deiner Cousine ist das auch so oder meine Cousine, da ist das auch so oder in einem Buch nochmal nachlesen oder viele KünstlerInnen sind ja auch linkshändig oder weiß nicht, in einem Film das vielleicht mal zu zeigen, guck mal, die Person, die nimmt den
Ja, da ist es ja eben,
links.
denke ich, mittlerweile sieht man in den Medien, sieht man, wird es immer wieder gezeigt. In
Na?
früheren Jahren hat man wirklich alle Bilder, ich habe da schon immer die Information gekriegt, hat man Bilder gespiegelt, damit das Jahr rechtzeitig ist und für die
Verrückt.
meisten normal ausschaut.
Abgefahren, wirklich. Also, ja, aber einen kleinen Exkurs nochmal zur Linkshändigkeit. Das würde mich mal interessieren, wie da so der aktuelle Stand ist oder was da auch so für Empfehlungen sind. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Das Thema rechts das Messer halten und links die Gabel. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, dass es für linkshändige Kinder aufgehoben ist? Wie ist das da?
Ja, also da denke ich, wir sind mittlerweile ja die Esskonventionen nicht mehr so streng,
Ja.
dass die meisten Linkshänder sozusagen mit links zu Löff Kinder mit links zu löffeln beginnen, mit links die Gabel nehmen und später dann das Messer auch dann in der linken Hand
Mit
haben.
links, ne?
Ja.
Genau. Okay. Das heißt, das wäre ja auch was, was man als Erzieherin, Erzieher auf dem Schirm haben darf. Ach ja, das ist unser linkshändiges Kind. Das bekommt dann eben den Tisch anders gedeckt als jetzt zum Beispiel die rechtshändigen Kinder. Finde ich nochmal einen wichtigen Aspekt. Ja.
Aber da muss man auch sagen, ich höre immer mehr Beispiele von Kindern, die das Besteck andersrum nehmen,
Auch.
unabhängig sind, ob sie rechts- oder linkshändig sind. Und da ist es, denke ich mal, ihm ja mittlerweile freier geworden, so wie das Kind gut zurechtkommt.
Genau.
So macht es das.
So machen wir es Erwachsenen ja theoretisch auch. Also, ne, wir nehmen uns die Freiheit und die Kinder dürfen das natürlich auch, so wie sie sich am wohlsten fühlen und am sichersten fühlen. Ich finde, darum geht es ja schlussendlich und wie sie ihr Schnitzel irgendwie klein schneiden können oder was auch immer. Okay. Und dann hatten wir, hat es gesagt, es gibt einen Teil, also wirklich nur einen kleinen Teil von Menschen oder von Kindern, die beidhändig unterwegs sind. Was würdest du sagen von der Prozentzahl? Du sagst zwar immer wieder kleiner Teil, aber wirklich so klein, dass man da das im Alltag gar nicht auf dem Schirm haben braucht? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, mal
Ja,
was zur
gerne.
Verteilung der Händigkeit sagen. Viele glauben ja, wir haben auch jetzt vorher nur von Rechts- und Linkshändigkeit gesprochen, vielleicht in der Gruppe in der Mitte, glauben es so, das ist so ein Schwarz und Weiß. Aber da muss man sagen, Händigkeit kann sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Und gerade in den letzten Jahren sieht man es viel mehr als Kontinuum sozusagen. Es gibt Personen, die stark rechtshändig ausgeprägt sind, die so gut wie alles mit der rechten Hand machen. Und die linke Hand kommt selten ins Spiel, sage ich jetzt mal. Dann gibt es eine typisch stark ausgeprägte Leute, die weniger stark ausgeprägt sind. Dann gibt es eine mittlere Gruppe, da kommen wir dann noch drauf. Und dann gibt es genauso auf der linken Seite. Also es gibt schwach ausgeprägte Linkshänder bis zu stark ausgeprägten Linkshändern. Also dass es da irgendwie auch Abstufungen gibt. Nicht jeder ist gleich stark ausgeprägt. Und da weiß man auch, Rechts- und Linkshänder sind nicht als Gruppe, nicht das Spiegelbild voneinander. Bei den Rechtshändern gibt es ganz viele sehr stark ausgeprägte Rechtshänder. Das ist sehr typisch. Bei Linkshändern ist es typisch, dass es nicht so stark ausgeprägt ist. Und dann kommt meistens die Annahme, ja, das ist vielleicht, weil wir in einer Rechtshänderwelt leben.
Das war sofort meine
Ja,
Idee, genau.
das stimmt. Aber gerade wenn wir uns anschauen, die Daten von vielen Kindern aus den Händigkeitstestungen, so sind das ganz oft Tätigkeiten, die gar nicht so spezialisiert sind und also die gar nicht so vorgelebt werden, die die Kinder dann doch, ein linkshändiges Kind doch typischerweise auch oft mit rechts macht, wie einen Deckel abnehmen oder so. Also das ist nicht, sehen wir nicht nur bei den Tätigkeiten, die gelehrt und gelernt und abgeschaut werden, sondern eher auch bei Tätigkeiten, die sich so von sich natürlich herausmachen. Also die sind einfach als gesamte Gruppe nicht so stark lateralisiert, nennt man das. Also da kommt beim Linkshänder, da kommt die rechte Hand öfters mal ins Spiel. Und von den Tätigkeiten her sehen wir, dass das ist manchmal natürlich die Rechts in der Welt, die das erfordert, wie
Ja.
Sachen angeordnet sind, wo Schalter sind, wo Hebel sind oder sonstiges. Aber das sind auch andere Tätigkeiten. Und das ist auch okay.
Okay.
Ja, und in der Mitte, das war
Ja.
ja deine Frage, da müssten wir auch mal schauen, es gibt eine Gruppe, die in den letzten Jahren mehr doch in der Literatur auftaucht. Also Mitte ist auch, müssen wir zwei verschiedene Gruppen unterteilen. Das eine sind Personen auch mit einer gemischten Händigkeit, wie sage ich jetzt mal, in gewisser Weise schwach ausgeprägte Rechts- oder Linkshänder waren, wo man schon sagen kann, eine Hand ist die präferierte Seite, aber sie verwenden doch häufiger als viele anderen auch die andere Hand. Und das Spannende ist, die größten Daten, Zahlen gibt es, dass ganz viele Linkshänder zum Beispiel mit der rechten Hand werfen. Und es gibt es auch umgekehrt. Also, dass es Personen gibt, die sehr wohl eine Spezialisierung für bestimmte Tätigkeiten haben. Das heißt, eine Hand durchgehend und konstant, so wie wir das nennen, verwenden für Schreiben, fürs Zeichnen. Aber das ist nicht für alle Tätigkeiten die gleiche Hand. Und das darf auch sein. Also, das kann zum Beispiel sein, jetzt schaue ich da gerade, das ist, manche sagen, wie das ein Hammer in der anderen Hand nehmen. Manche sagen, dass sie einen Tennisschläger in der anderen Hand nehmen. Manche sagen, dass sie das Streichholz in der anderen Hand nehmen, als so ihre präferierte Hand ist. Und das darf es auch geben. Und wenn das durchgehend und konstant ist, dann ist ja diese Hand spezialisiert auf diese Tätigkeiten und dann gelingt das auch gut und dann ist, sind es die Personen, sagen auch, das ist mir auch kein Problem. Und da sage ich, dass wir wissen, es gibt es bei Erwachsenen. Dann darf es das wohl bei Kindern auch geben.
Natürlich,
Also sozusagen, wenn ein Kind, wie wir jetzt vielleicht auch gesagt haben, rechts den Stift nimmt, aber beim Besteck das Besteck andersrum nimmt, als wir es typischerweise erwarten würden und das funktioniert, ja, dann darf das auch sein, wenn es das konstant mit dieser Hand macht.
Ja, ich denke, es geht ja vor allem gerade bei den Kindern darum, wie wir es vorhin schon als Beispiel hatten, wenn etwas neu erlernt wird, dass es eben viel einfacher und weniger Energie raubt, wenn ich das durchgängig mit einer Hand ausübe, ne, und erstmal bei einer Sache bleibe. Und wie du es eben schon gesagt hast, dann schreibt es eben mit links durchgängig und rechts kann es, was weiß ich, eben die Wäsche aufhängen mit der Wäscheklammer. So, dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist das vielleicht ein Stück weit eine wechselnde Händigkeit, aber beziehungsweise vielleicht, dann ist es ja aber noch nicht diese Mischgruppe, oder? Das gehört doch dann
Ja,
da eigentlich mit rein.
es ist schon in der Mitte und dann eben, das nennen wir gemischte Händigkeit. Ja?
Okay, das ist dann die gemischte Händigkeit. Okay,
Das ist
genau. Es
eine
ist nicht die
gemischte
wechselnde, sondern
Händigkeit.
ja, okay.
Und das Wechseln, das bezeichnen wir dann sozusagen, wenn ein Kind einmal den Stift rechts nimmt,
Und
einmal den
dann
Stift
links,
links,
genau.
einmal den Hammer rechts, einmal den Hammer links, dann spezialisiert sich keine Hand so
Ja,
drauf.
okay, danke, dass du
Da,
da nochmal Klarheit reingebracht hast. Das war nochmal ganz gut jetzt, genau. Also wechselnd
ja.
ist, wenn ich mit der einen Tätigkeit mache ich das mit links und die andere Tätigkeit mache ich mit
Das ist
rechts.
gemischte
Das
Händigkeit.
ist die gemischte, danke, jetzt schon wieder
Ja.
fast falsch gesagt, aber so, gemeint habe ich das. Die gemischte
Ja.
ist, wenn ich eine Tätigkeit zum Beispiel schreiben mit links mache und rechts die Wäsche aufhänge, dann ist das die gemischte Händigkeit. Und wechselnd wäre, wenn ich zum Beispiel während des Schreiben lernst oder generell mal links den Stift halte und mal rechts den Stift halte, das wäre wechselnde Händigkeit. Und das wollen wir gerade zum Beispiel beim Schreiben lernen natürlich vermeiden, weil das unglaublich viel Energie kostet. Ja, danke nochmal für die Klarheit. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass wir hier nicht mit so vielen Wörtern die durcheinander bringe. Genau, super. Okay. Und gerade ja auch für die PädagogInnen ja auch wichtig, wenn sie dann mit Eltern in Austausch gehen und sie dann vielleicht noch verweisen, da auch weiterzuschauen. Jetzt hatten wir ja vorhin, jetzt springe ich noch mal ganz kurz zurück, weil mir aufgefallen ist, wir hatten ja darüber gesprochen, was ErzieherInnen tun können, wenn jetzt zum Beispiel ihnen auffällt, dass ein Kind im Vorschulalter den Stift wechselt, ja, wenn ihnen das jetzt schon auffällt, was heißt schon, wenn das mit 4 Jahren auffällt, dann würdest du auch sagen, dass man trotzdem schon mal abklärt, ne, so in die Richtung. Also weil wir gesagt haben, so ab 4 wäre super, wenn das so in die Richtung geht. Das ist ja dann schon fast Vorschulalter und wir brauchen ja auch noch ein Stück Zeit, dann bis das Kind in die Schule kommt. Und alles, was davor ist, ist vor allem beobachten, stelle ich mir vor, ne? Also beobachten, es wahrnehmen, da auch ein Stück weit die Tipps, die du vorhin gesagt hast, ja, beherzigen, sind auch ein Stück weit entschleunigen. Das Kind entscheiden lassen, Dinge mittig anordnen, dass es eben ja selber in sich reinspüren kann, was ist denn
Ja.
eigentlich meine Händigkeit, womit möchte ich denn hantieren, womit möchte ich denn in den Alltag starten und dann im Austausch auch mit den Eltern zu sein und Beobachtungen auch aus dem Elternhaus noch zu
Ja,
bekommen.
und aber schon auch dem Kind ganz viele Möglichkeiten zu geben oder Angebote zu geben, auch die Kinder, die es vielleicht von sich nicht so nutzen, wirklich mit viel mit den beiden Händen zu tun. Und
Ja,
da müssten
stimmt.
wir sagen, ist ja gerade im familiären Alltag oftmals beide Eltern berufstätig, der Tag ist angespannt und wir wissen, Medien
Ja,
haben,
immer
Bildschirmmedien
mehr
haben einen
Einzug.
großen Einzug und es geht ein bisschen verloren, irgendwie sozusagen, dass die Kinder vielleicht auch zu Hause genug Zeit mit Konstruktionsspielen machen, im Haushalt mitteilen,
Basteln.
Bastelaktivitäten machen und nicht nur sozusagen Bildschirmzeit haben und wischen.
Ja, das finde ich wirklich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, dass der ja einerseits in der Kita durchaus schon gegeben ist, aber durchaus auch mehr Räume geschaffen werden dürfen, aber auch das im Austausch mit den Eltern, vielleicht mal an einem Elternabend nochmal auch so anzuregen. So stelle ich mir gerade vor, dass das vielleicht ein ganz gutes Thema sein kann, so kurz vor Schuleintritt, also vielleicht so, wenn die Kinder 4 sind, das mal als Thema auch auf dem Elternabend aufzubringen, was Händigkeit bedeutet. Vielleicht können sich da Erzieherinnen, Erzieher auch nochmal einlesen, ja, und dann eben, was es für eine Bedeutung auch für die Schule nachher hat und wie Eltern das zu Hause fördern können, nämlich beispielsweise durch Angebote, wo die Hände ordentlich zu tun bekommen oder eben im Haushalt in der Küche mithelfen. Ne? Also was, dass da eben viel mehr drin steckt als nur Entlastung und Leichtigkeit für die Eltern, wenn sie im Haushalt auch mit unterstützen und Selbstständigkeit natürlich, sondern es auch eben dazu beiträgt, dass ja, die Händigkeit auch gefördert wird, beziehungsweise die Kinder einfach Angebote bekommen, um überhaupt mal reinzuspüren und auch die Eltern Beobachtungssituationen bekommen. Wie geht es denn meinem Kind da mit der Händigkeit? Ja.
Ja, und auch muss man sagen, Kindern einfach ausreichend Zeit geben, Erfahrung zu sammeln mit Stiften. Weil da
Ja.
mussten wir sagen, aus dem Alltag heutzutage sind Stifte fast verschwunden. Weil auch wenn, ich habe erst vor einiger Zeit ein Gespräch geführt mit einer Mutter, mit einem Kind, wo es auch im Vorschulalter um Kraftmotorik ging, wo ich gesagt habe, ja, sie sollte die Eltern halt viel beobachten können, immer wieder sehen, dass Stifte gut und interessant sind, wo dann die Mutter gesagt hat, ja, stimmt, eigentlich, meine Vorbild ist Lehrerin, meine Vorbereitungen mache ich am Computer, meine Einkaufsliste tippe ich ins Handy, ich habe keinen Stift mehr in der Hand. Und dann denke ich mir, wenn wir wollen, dass Stifte interessant sind für Kinder,
Ja.
dann müssen Erwachsene Stifte im Alltag haben, weil das, was Erwachsene und was große Geschwister haben, das ist interessant.
Ja.
Ja, oder auch, ich habe mich letztens gefreut, ich meine, Nichte in einem Lokal war, dass dort wirklich wie halt früher auch ein Papier hingelegt worden ist, Stifte da waren, mal für die Wartezeit, dass sie
Ja.
was anmalen könnte und dass man das unterstützt und nicht vorschnell gleich das Handy hinlegt.
Ja, genau, um die Wartezeit irgendwie erträglich zu machen. Ich freue mich da auch immer, wenn es dann Stifte gibt und Papier oder ein Malbuch den Kindern angeboten wird. Und meistens ist die Freude groß, muss man einfach sagen. Also die meisten Kinder mögen das. Oder was kleben oder so mit Stickern irgendwie hantieren. Ja, so, es ist auch eine super Situation, friemelig vor allem, die Dinger da abzubekommen. Also da gibt es ja wirklich unfassbar viele Möglichkeiten. Wunderbar. Ich finde, wir haben auch jetzt schon einige Spielideen reingegeben. Ich habe gerade überlegt, ob wir nochmal eine kleine Zusammenfassung machen, aber es war echt schon eine ganze Menge an was Spielideen sein könnten, die Erzieherinnen, Erzieher auch nochmal auf dem Schirm haben könnten. Ich würde es gerne einfach nochmal zusammenfassen. Du hast auch gesagt, eben schon Stifte überhaupt anbieten, ja. Malmöglichkeiten, Sticker bauen, etwas mit dem Hammer versenken oder konstruieren oder matschen, kleben, mit der Schere umgehen. Ich denke, das ist eh auch ja immer wieder häufiges Thema. Entsprechend natürlich auch Material, auch für linkshändige Kinder haben, Linkshänderscheren. Nichts ist frustrierender, als Linkshänder mit einer Rechtshänderschere zu schneiden. Das macht einfach wirklich keinen Spaß. Kleine Dinge murmeln, irgendwo hineintun, auch das Kreuz in der Mittellinie, auch mal über die Mittellinie drüber greifen. Das sind ja auch durchaus Fördersituationen. Genau, also ich glaube, da haben wir eine ganze Menge schon zusammengetragen, dass ErzieherInnen da wirklich auch ein ganzes Potpourri an Ideen haben. Fällt dir noch was ein? Du guckst gerade so, als hättest du noch was wir auf jeden Fall noch mit unterbringen
Oh,
sollen.
nein, ich glaube, wir können vielleicht, ich habe einen Artikel, der ist herausgekommen, Handreferenz fördern, und wir können nachschauen, ob der noch frei verfügbar ist, dieser Artikel, dann können wir den
Verlinken.
verlinken zu
Super,
Übungen
das
zur
wird auch.
bimanuellen Koordination,
Ja.
also wo so diese Murmelbilder auch drinnen sind. Ja,
Das
oder
fände ich.
viel mit Wäscheklammern oder auch mit Büroklammern oder mit Schrauben, die ganzen Spiele, wo Kinder mit Schrauben und Muttern was zusammenmontieren.
Ja. Ja, und das finden die ja auch toll, wie du es eben schon gesagt hast, das, was sie vielleicht auch bei Erwachsenen sehen, ja, oder in Büchern sehen, was Erwachsene machen, irgendwie Handwerker, Handwerkerinnen spielen, das wollen die doch auch nachmachen. Da ist ein großer Aufforderungscharakter in diesen Materialien. Wenn das irgendwo rumliegt, das ist doch sofort, oh, will ich mal machen. Oder ich weiß noch, dass meine jüngste Tochter, auch meine älteste, den Werkzeugkasten von dem Papa auch wirklich gerne auseinandergenommen haben. Und diese Bits, oh, was haben sie die rausgenommen aus diesen kleinen Kästchen? Und die waren dann alle durcheinander und die alle wieder reinfriemeln, ja. Also das macht ja Spaß, auch mal mit anderen Dingen als den Dingen, die man immer spielt, zu spielen, vor allem wenn es die der Erwachsenen ist. So, also wenn man das anbietet, das ja, hat einen hohen Aufforderungscharakter. Ja, also wenn du da den Artikel nochmal, wenn der Link noch funktioniert, dann setze ich den auf jeden Fall mit in die Shownotes, weil das ist ja natürlich auch nochmal ein ganz guter Referenzpunkt, wo sich ErzieherInnen nochmal informieren können, wenn sie zum Beispiel so einen Elternabend, wie ich ihn eben kurz skizziert habe, angehen wollen. Oder auch, ich würde auch dein Buch einfach gerne nochmal mit reingeben oder wenn du noch
Ja, sehr gerne.
Literaturempfehlungen hast, dann würde ich die auch total gerne verlinken. Einfach, ja, dass da Nachschlagewerk, dass wir was anbieten können und die ErzieherInnen sich da informieren können. Wunderbar. Erna, ich danke dir. für den Austausch, für den Input, für die ganz wertvollen Informationen. Ich stelle mir vor, dass das wirklich auch eine große Hilfestellung und auch durchaus eine Sicherheit den ErzieherInnen gibt, wenn sie unsere Folge hören und dass sie da einfach mit ihrer Fachbrille nochmal anders schauen können und Kinder auf dem Schirm haben und sie da auch nochmal anders unterstützen können. Da freue ich mich sehr drüber. Ich danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und wünsche dir ganz viel Freude weiterhin bei dem, was du tust und in deinem Ergotherapie-Dasein. Und ja, vielen lieben Dank und bis bald.